Ja, Las Vegas Grand Prix steht vor der Tür und die beiden Freitrainings, die sind tatsächlich schon rum. Ja, das ist die Zeitverschiebung, die uns da vielleicht in die Karten spielt. Mal schauen. Aber wir sprechen deshalb über die vielleicht letzte Siegchance in dieser Saison für Ferrari. Muss es jetzt in Las Vegas klappen? Wir sprechen drüber. Und natürlich über die Unruhe, die von Ferrari-Präsident John Elkann über seine Aussagen reingebracht worden ist ins Team. Denn Social Media wird aktuell mit Elkann raus Hashtags nahezu geflutet. Und die beiden Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton, die dürfen das Ganze jetzt ausbaden. Dazu gehen wir im Schnelldurchgang einmal alle Speziallackierungen und alle Sonderhelme durch von den Fahrern. Da gibt es einige, das kann ich euch gleich versprechen. Natürlich Wetterupdate, unsere Einschätzung zum WM-Kampf und den Top 3 dann am Sonntag. Und wir sprechen natürlich auch über Mick Schumacher, denn der hat jetzt offiziell Alpine verlassen, wo er 2026 dann sich aufhalten wird. Das ist noch nicht ganz klar, kann aber sein, dass er ebenfalls in den USA sein wird. Dann aber nicht in Las Vegas mit der F1, wahrscheinlich nicht zumindest, sondern eher bei den Indycars. Wir sprechen drüber. Ihr seid bei im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Lasst ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und damit geht's los.
Oh, los geht's. Und bevor wir loslegen, zwei Hinweise für euch auf jeden Fall. Alle, die uns aus Deutschland zugeschaltet sind, wenn ihr das Rennen schauen wollt, ihr habt im Free-TV die Gelegenheit, die letzte Gelegenheit in dieser Saison übrigens, bei RTL mal reinzuschauen. Die übertragen das Rennen live. Ihr müsst ganz früh aufstehen, um 5 Uhr morgens ist schon Rennstart. 5 Uhr morgens am Sonntag. Und Las Vegas ist auch tatsächlich die letzte Station der F1 Academy dieses Jahr. Also Titel wird sich entscheiden. Das letzte Rennen der Damen im Rahmen der Formel 1. Ja, dazu haben sie auch ein paar Sachen vorgestellt. Es gibt jetzt ein Lego-Auto der F1 Academy und nächstes Jahr wird tatsächlich auch ein Lego-Team antreten. Komplett kuriose Geschichte, aber das nur am Rande auf jeden Fall. Einschalten im Free-TV und wenn ihr verfolgen mögt, F1 Academy startet zum letzten Mal 2025. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Und damit, der traditionell erste Punkt in unserer Vorschau-Episode ist das Wetter. Das Wetter ist jetzt schon zumindest an einem der Tage gelaufen, ja. Du hast es gerade schon angedeutet, die ersten zwei freien Trainings sind bereits Geschichte. Dort gab es eine Regenwahrscheinlichkeit von 40%. Es blieb aber weitgehend trocken. Es lag ein feuchter Film auf der Strecke. Das haben die Fahrer berichtet. Es gab unzählige Ausrutscher und Verbremser tatsächlich, aber keinen bösen Unfall. Immerhin. Aber die Piloten haben sich schwer getan. Jetzt dann in der Nacht von, Freitag auf Samstag. Qualifying findet ja am Samstag sehr, sehr früh statt bei uns. Ebenfalls um 5 Uhr, wenn ich mich nicht täusche hier. Auch an diesem Tag, und das ist in den USA noch der Freitag, beträgt die Regenchance 40%. Schauen wir mal, ob es da ein bisschen mehr regnet vielleicht. Die Temperaturen bleiben sehr, sehr kühl. Zwischen 9 und 15 Grad wird sich das bewegen. Nachdem aber die Zeiten der Sessions ja wirklich am Abend, Nachmittagabend sind, gehe ich mal davon aus, dass es auf der kälteren Seite der ganzen Geschichte sich abspielt. Das kommt einigen Mannschaften eher zugute als anderen. Am Sonntag aber, und das ist das Entscheidende, oder Samstag ist das ebenfalls hier für alle, die lokalen Las Vegas zuschauen. Für uns Europäer, Rennstart am Sonntag in der frühen 5 Uhr morgens, wie gesagt, da beträgt das Regenrisiko nur mehr 0%. Also es bleibt ein trockenes Rennen auf jeden Fall. Kalt bleibt es dennoch, 9 bis 17 Grad zeigen da die Thermometer an. Also wahrscheinlich vielleicht sogar tatsächlich ein Rennen im einstelligen Temperaturenbereich. Spannend.
So, und vom kalten Wetter in Las Vegas sprechen wir mal jetzt über nicht so coole Aussagen von John Elkann, dem Ferrari-Präsidenten. Bei dem war es nämlich folgendermaßen. Der hat ja die Aussage getätigt nach dem Brasilien Grand Prix, also dem letzten Rennen in Sao Paulo. Sao Paulo Grand Prix heißt ja eigentlich. Die Fahrer bei Ferrari sollen mal ein bisschen weniger reden und sich mehr aufs Fahren konzentrieren. Ja, kann man so sagen. Problem war, die haben ja gar nicht so viel gelabert, die haben auch Ferrari nicht kritisiert und dann gab es natürlich sehr, sehr viel Gegenwind, vor allem auf Social Media. Und jetzt ist natürlich die Konsequenz, oh Wunder, die Konsequenz, dass sowohl Lewis Hamilton als auch Charles Leclerc sich jetzt gerade bei den ganzen Pressekonferenzen und Fragerunden vor den Medien erklären müssen und darauf angesprochen werden natürlich. Und ja, die sind Medienprofis und sie sind auch merklich darauf vorbereitet, aber sie haben jetzt alle Hände damit voll zu tun, Elkanns Aussagen in positiveres Licht zu rücken. Und das Ganze, das sorgt jetzt natürlich genau für die Ablenkung, die ja Elkann eigentlich nicht haben wollte und für die er ja eigentlich plädiert hatte. Also Eigentor vom Ferrari-Präsidenten und wir gehen mal rein. Lewis Hamilton darauf angesprochen, hat es erstmal mit Humor probiert und hat gesagt, ich bin immer bereit, weniger Medien zu machen. Ja, und hat dann versucht, eben so ein bisschen die ganzen mit der Humor mit der Humorseite so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, hat dann weiter gemeint, ja, man müsse als Team Verantwortung übernehmen, er hebt die außergewöhnliche Arbeit aller Mitarbeiter hervor und er sagt, wir sind vollständig verpflichtet, das zu drehen. Also wir als Team, wir als Fahrer, und er betont, dass er eben selber auch voll engagiert sei, Ferrari beim Wiederaufbau zu helfen. Wiederaufbau heißt in dem Fall natürlich, Ferrari wieder so groß zu machen, wie es zu Schumacher-Zeiten und dann teilweise eben noch bei dem 2007er Weltmeistertitel von Kimi Räikkönen der Fall war. Also da würde die Scuderia ja sehr gerne wieder hinkommen, ja. Und das sind alles so klassische PR-Taktiken, ne? Also das ist natürlich ein Lewis Hamilton und auch ein Charles Leclerc sind da mit allen Wassern gewaschen. Lenken da sofort sozusagen von der Aussage von Elkin weg, fangen dann an, da sozusagen den Teamgeist zu beschwören. Muss ganz ehrlich sagen, das wäre eigentlich auch etwas gewesen, das Elkin hätte sagen sollen oder müssen, wenn er ein bisschen weitsichtiger gewesen wäre. Es ist zwar klar, dass auf der einen Seite die Fahrer wahrscheinlich ein bisschen PR-beschlagener und medienbeschlagener sind als der Präsident, aber als Ferrari-Präsident, da musst du eigentlich auch mit allen Wassern gewaschen sein, und das ist Elkin definitiv nicht. Wir sehen ja momentan bei Social Media alle möglichen Posts von Ferrari, von Charles Leclerc, von Lewis Hamilton, geflutet mit Elkin raus, also Elkin out auf Englisch natürlich, Hashtags und wirklich teilweise Zehntausende Likes auf die Kommentare, die da sind, und du kannst wirklich scrollen und wirklich richtig heftig nach unten wischen, und es hört einfach nicht auf, ja, also großes Eigentor von Elkin selber, und man kann auf jeden Fall sagen, auf der einen Seite natürlich hat Hamilton auch noch betont, man ist intern mehrmals die Woche im Austausch, auch mindestens einmal die Woche telefoniert er selber mit Elkin. So was Ähnliches hat Charles Leclerc dann auch gesagt. Insofern in Anführungsstrichen, dann sei alles gut, ja. Aber er musste jetzt natürlich auch sehr ausladend über das Thema reden, und das kostet natürlich dann irgendwie auch Energie und Kraft und lenkt natürlich ab. Also ist jetzt nicht das Schlimmste, aber ist natürlich genau das Gegenteil, was Elkin wollte. Und Charles Leclerc, der musste sich Dave natürlich auch mit solchen Fragen rumschlagen und hat es dann zwar ähnlich clever gemacht, aber ich kann mir vorstellen, das hat ihm auch nicht wirklich geschmeckt.
Auch wir müssen uns wieder damit rumschlagen. Und wir haben das übrigens schon mal ausführlich getan. Wenn ihr unsere Episode dazu noch nicht gesehen habt, Sebastian, packt euch die mal hier schön in die Ecke oben hin, dann könnt ihr das nochmal nachholen. Ja, Charles Leclerc, was hat er denn gesagt? Er hat auch betont natürlich, dass er John Elkin schon seit Jahren kennt und dass die beiden eine gute Beziehung haben. Also John Elkin und Charles Leclerc natürlich. Der Chairman sei sehr ehrgeizig, hat Charles Leclerc gesagt, und wolle stets das Maximum rausholen. Ja, was soll er denn noch sagen? Ja, natürlich will er das. Und er hat gesagt, dass ihn John Elkin vor der Veröffentlichung dieses Interviews natürlich schon angerufen hat, wie nach jedem Rennen. Also die haben telefoniert, beide haben sich da ausgetauscht. Man ist da offensichtlich ständig im Dialog. Das ist auch natürlich eine gute Sache. Solche Dinge gehören eigentlich auch intern geklärt. Also überhaupt, ne, Leistung und was kann man tun, um erfolgreich zu werden. Natürlich nicht nur dann solche PR-Eklats, nenne ich es jetzt mal. Zudem ist es ja mittlerweile doch angewachsen. Charles Leclerc hat auf jeden Fall betont, dass die Worte von John Elkin definitiv positiv gemeint waren. So zumindest die Wahrnehmung oder so die Darstellung jetzt im Nachhinein. Charles Leclerc sagt ferner, wir sind uns einig. Es ist natürlich ganz klar für Charles Leclerc, dass die Intention positiv ist von John Elkin. Und John Elkin ist immer ehrlich, sagt Charles Leclerc ferner. Ja. Und verteidigt ihn dann natürlich, verteidigt seinen Chef. Besonders in der Formel 1, sagt Charles Leclerc noch, ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig und sehr selten, weil die Dynamiken sich immer ändern, sobald man die oberen Klassen erreicht. Also ne, die Luft wird immer dünner an der Spitze, das ist ganz klar. Wenn jemand im Team Fehler macht, sagt Elkin es direkt, und das gehört zu zum Arbeitsstil, den Charles Leclerc auch akzeptiert. Also zum Arbeitsstil des Präsidenten, und diesen akzeptiert Charles Leclerc offensichtlich. Also klar, Kritikkultur ist gut und wichtig. Das ist natürlich klar, sollte man meiner Meinung nach aber nicht in der Öffentlichkeit austragen. Naja, während dann Charles Leclerc ausführlich erklärt, wie er John Elkins Aussagen eben versteht, vermeidet er es natürlich genauso wie Lewis Hamilton dann die ursprüngliche Forderung, weniger reden, mehr machen, inhaltlich zu bewerten. Ja. Alles wirkt insgesamt dann aber so darauf bedacht, die Wogen zu glätten. Die Piloten wollen einfach ihre Ruhe haben jetzt mit diesem Thema. Die wollen ab ins Cockpit und Gas geben, ne? Ist völlig in Ordnung so, aber die Unruhe, die jetzt dadurch entstanden ist, hat jetzt John Elkin zu verantworten und nicht die Piloten, die es jetzt letztendlich ausbaden müssen. Auf jeden Fall, du hast es schon angedeutet, diese Elkin-Out-Kommentare häufen sich massiv in den letzten Tagen seit diesen Aussagen von John Elkin. Und ja, bin mal gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Der ideale Weg, diese Diskussion zu beenden, wäre doch vielleicht endlich mal der erste Saisonsieg. Und da sieht es in Las Vegas ja eigentlich ganz gut aus für Ferrari. Charles Leclerc war schnellster im ersten freien Training und Platz 3 im zweiten freien Training. Aber die Zeiten des zweiten Trainings sind so semi-aussagekräftig. Da gab es wieder eine Unterbrechung, rote Flagge. Ein Gullydeckel war mal wieder nicht ganz da, wo er hingehörte. Oder man hatte Befürchtung, dass er sich lösen könnte. Also das zweite freie Training auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. So oder so. Es sieht aber gut aus für Ferrari. Die Platzierung gibt's her. Und auch die Aussagen von Lewis Hamilton. Der war ja sehr, sehr guter Dinge. Er hat sich sehr wohl gefühlt im Auto. Ist positiv drauf. Mal schauen, ob Ferrari dann diesen Trend fortsetzt übers Wochenende. Ob sie sich wie gewohnt eigentlich übers Wochenende dann steigern können. Und ja, wie wir das bewerten, wie wir das sehen, erfahrt ihr natürlich am Ende der Episode in unserem garantiert falschen Podiumstipp. Aber sag schon mal an, Sebastian. Denkst du, Ferrari kann da ein Wörtchen mitreden um den Sieg oder... Siehst du es anders?
Doch, auf jeden Fall. Also zumindest mal ums Podium. Ich bin sehr gespannt. Mercedes sieht jetzt nicht so extrem stark aus, wie es jetzt Leclerc angedeutet hat, zumindest mal, wie Ferrari aussieht. Aber das kann sich auch noch ändern, genau. Also mal freies Training 3 und Quali vor allem abwarten. Und dann wird es schon richtig spannend. Und ich glaube, also Lewis Hamilton, der ist ja jetzt rein von den Zeiten her nicht so nah an Charles Leclerc dran gewesen, aber auch Max Verstappen, der war auch nur minimal schneller als Lewis Hamilton. Das hat also alles noch nichts zu bedeuten. Die alten Hasen, die wissen das schon. Wichtiger sind die Aussagen, wie jetzt zum Beispiel von Hamilton, dass er sich wohlfühlt und dass das schon mal ein gutes Gefühl ist. Und das lässt mich dann schon hoffen. Schauen wir mal. Ich glaube zwar, dass Lando Norris entgegen allem, was er sagt, trotzdem der Mann sein wird, den es zu knacken gilt. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es zumindest mal in dieser Saison noch irgendwie hinhauen soll, mit einem Hamilton-Podium oder mit einem Ferrari-Sieg, beides haben wir ja noch nicht gesehen diese Saison, außer natürlich Hamilton Platz 1 da beim Sprint in China, zählt ja wie gesagt nicht offiziell rein zu den GP-Siegen, dann muss es in Vegas passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist geringer, zumindest mal in den anderen Rennstrecken. Und damit würde ich mal sagen, ja, schauen wir mal. Also kurze Worte noch zum WM-Kampf. Natürlich ist Lando Norris auch weiterhin in der besten Position, wenn er jetzt tatsächlich dann auch Erster wird, beziehungsweise wenn er vor Oscar Piastri ins Ziel kommt, auch das würde jetzt erstmal reichen, solange beide in den Punkten sind, dann würde er sich sogar einen kompletten Ausfall einen der großen Grand Prix, also in den Sonntagsrennen, in den zwei verbleibenden dann auch leisten können und dann sowieso halt im Sprint auch. Also einen von diesen drei Rennen, GP-Sprint, GP sozusagen, kann er sich einen Ausfall dann leisten, weil er dann eben 25 Punkte vor Oscar Piastri wäre und das ist halt genau das, was du für einen Sieg bekommst und wenn er dann eben nichts bekommt und einmal komplett ausfällt, selbst dann wäre er noch auf Platz 1, also das zeigt schon, da geht einiges. Dementsprechend aber auch, wenn Oscar Piastri ausfällt und Norris gewinnt, dann ist der Kuchen eigentlich der Käse gegessen, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte.
Wir schauen mal, wer Weltmeister wird, aber wir können euch direkt verraten, wer hoch in unserer Gunst steht, das seid nämlich ihr. Liebste Community, kleiner Service-Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt und euch gleichzeitig, denkt doch vielleicht mal dran. Wir haben in den Shownotes hier oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr uns genießt, Partnerlinks zu Amazon, zum Musikhaus Thomann, wenn ihr euch da was Schönes gönnen möchtet oder mal auf Shoppingtour seid. Weihnachten naht ja, wenn ihr Geschenke braucht. Klickt doch gerne auf einen dieser Links. Euch entstehen dabei keinerlei Mehrkosten. Alles läuft wie gewohnt bei euch, aber wir kriegen eine kleine Provision. Das hilft uns weiter, das hilft dem Kanal weiter. So können wir euch mehr Formel 1 liefern und mehr Formel 1 ist bekanntermaßen mehr gut. Vielen Dank an dieser Stelle und weiter im Programm.
Tja, und mehr Sonderlackierungen sind auch mehr gut, so wie Spezialhelme. Und ich glaube, so viele gab es in dieser Saison noch nie. Also fangen wir mal an mit den Sonderlackierungen. Ja. 4 Stück haben wir an der Zahl. Williams, die waren das erste Team, das ihre Las Vegas Sonderlackierung präsentiert haben. Komplett schwarzes Design, abgezielt auf den Titelpartner Atlassian. Der hat nämlich eine neue KI-Lösung gezeigt. Die nennt sich Rovo und die wurde auch erst am Montag vorgestellt. Also das ist jetzt sozusagen die Promo-Lackierung. Sieht aber auch sehr cool aus. Also ich muss sagen, Williams, die machen keine ganz verrückten Sachen mit ihren Sonderlackierungen, aber die sehen eigentlich in den allermeisten Fällen richtig nice aus. Kicksauber, die sind ja eigentlich eher so konservativ. Sieht eigentlich immer wie immer aus, auch jetzt im Grunde. Farbschema ist das gleiche, aber man hat so ein paar Zielflaggenelemente reingehauen. Offiziell ist es die Final Lap Lackierung. Natürlich ist es nicht das letzte Mal, dass wir Kicksauber sehen, aber es sind ja nur noch 3 Grand Prix Wochenenden, die ausstehen und nächstes Jahr werden sie ja zu Audi. Das heißt also, diese Reise, die sie da jetzt angetreten hatten in den letzten Jahren, vor allem mit ihrem Partner Stake, ja, die ja dieses Grün da beisteuern, die geht jetzt zu Ende und das würdigt man jetzt sozusagen mit so einer Zielflaggenlackierung, Dave. Aber die eigentlichen Highlights sind für mich wieder mal die Racing Bulls.
Ist es das, naja, vermeintlich schönste Auto des Jahres, die schönste Lackierung, wird es tatsächlich noch ein bisschen schöner. Das ist meine Meinung dazu und ich denke, die Meinung von vielen, vielen Menschen, wenn man sich die Kommentarspalten auf Social Media so anguckt. T-Racing Bulls haben was Tolles am Start im Zusammenarbeit mit ihrem Titelpartner Cash App, also Visa Cash App. Gibt es eine holographisch inspirierte Lackierung. Das sieht natürlich bei Flutlicht nachts besonders toll aus, wenn sich da die Farben ständig so verändern. Und diese Lackierung wurde entwickelt, um den kühnen, energiegeladenen Geist und die pulsierende Nachtleben-Ästhetik von Las Vegas einzufangen. So der Originalwortlaut aus der Pressemitteilung. Bildet euch eine eigene Meinung. Es sieht wirklich ziemlich cool aus. Ob ich deswegen jetzt eine Visa Cash App benutzen würde, ich habe Zweifel. Aber die Racing Bulls sind nicht die letzte Mannschaft, die damit einer anderen alternativen Lackierung unterwegs ist. Alpine zeigt nämlich für die letzten drei Rennen jetzt tatsächlich auch ganz ähnlich wie, glaube ich, Sauber, die jetzt schon die Abschiedstour einläuten als Kick Sauber. Alpine zeigt sich bisschen rosafiziert. Ja, die rosa Anteile an der Lackierung sind größer geworden. Grund ist natürlich der Hauptsponsor BWT. Das ganze Mineralwassergedöns da, die fordern ja hin und wieder mal ein bisschen mehr Präsenz. Die Präsenz kriegen sie jetzt in den letzten drei Saisonrennen, höherer rosa Anteil auf dem Alpine.
Ja, und ganz nett, aber auch Mini-Detail, solche Roulette-Elemente an den Felgen wird man live nicht sehen können, aber fand ich ganz nett, habe ich auch mit der Lupe suchen müssen, aber weil ich mir gedacht habe, was ist denn da jetzt anders, ja, ein bisschen mehr rosa, man merkt es halt nicht so bei denen, aber gut, dafür müsst ihr euch mal ein bisschen umorientieren, bei manchen Teams schaut man ja als erstes mal auf den Helm, um zu sehen, wer da überhaupt in dem Auto sitzt, ne? Also ist ja eigentlich so einer der größten Differenziatoren, manchmal sieht man ja die Nummern auch nicht so genau, da müsst ihr euch jetzt aber umgewöhnen, 8 Fahrer haben tatsächlich andere Lackierungen, damit das halbe Grid Madness. Eigentlich, Lando, der sieht fast aus wie so ein Kick-Sauber-Auto, denn der hat nämlich einen grünen Helm anlässlich seines 150 Grand Prix Jubiläums, also da auch mal schönen Glückwunsch an Lando Norris. Da haben wir übrigens einen zweiten Kameraden, der auch noch gleich in diese edle Riege aufgenommen wird. Und der hat tatsächlich einen handbemalten Helm, der tatsächlich so ein leichte 3D-Elemente hat, ne, weil er mit dem Pinsel irgendwie so drauf gemacht wurde. Da kann man so drüber fühlen, dass hat so ein bisschen eine Struktur oben auch drauf. Und der Künstler, der das gemacht hat, heißt Werner Bronkhorst. Das gute Stück, das wurde am Dienstag bei seinem LN&WB-Konzept in Las Vegas vorgestellt. Also Lando Norris und Werner Bronkhorst, ja, das steht dafür. Und das hat einige Anspielungen auf die größten Momente von Lando in der F1. Also schönes persönliches Ding. Piastri hat es übrigens ähnlich gemacht, aber erstmal kommen wir zum wohl spektakulärsten Helm, zumindest was die Optik angeht, an dem Wochenende. Und das ist der Glitzerhelm von Lewis Hamilton, Dave.
Ah, der ist mit einer Disco-Kugel unterwegs auf dem Kopf, so wirkt das jedenfalls auf mich. Der Helm ist inspiriert von der City of Lights, also ja, ist wahrscheinlich auch ein Synonym für Las Vegas natürlich. So funkelt der Helm von Lewis Hamilton an diesem Wochenende komplett in Silber und schimmert so ein. Also wirklich schönes Finish auf jeden Fall. Das soll sich unter dem Neonglühen des Las Vegas Strips besonders gut machen, da gibt es ja Lichter in allen möglichen Formen und Farben. Und vielleicht bringt der Helm ihm ja ein bisschen Glück. Ja, letztes Jahr ist er von Platz 10 auf P2 gefahren im Rennen. Ja? Und das wäre in dieser Saison definitiv seine beste Grand Prix-Platzierung. Endlich mal ein Podium mit Ferrari. Hoffen wir, dass der Helm dann der Glücksbringer ist in diesem Fall.
Und da hat er ja kurz vor knapp dann noch sich den Russell geschnappt. Ich glaube, wenn er das dieses Jahr auch schafft, das wäre für ihn, für sein Selbstbewusstsein und für Ferrari sehr, sehr positiv. Aber sprechen wir erstmal über Oscar Piastri. Der hat eine sehr charmante, nicht ganz so spektakuläre, aber sehr charmante Helmvariante. Die spielt nämlich auf seine RC-Tage, also diese ferngesteuerten Autos an. Es ist nämlich so, seine frühesten Rennerinnerungen, die sind verbunden mit ferngesteuerten Autos. 2010 hat er damit nämlich einen nationalen Titel gewonnen. Und das war wirklich so das Erste, was er jemals gefahren hat. Und war so ein kleines, aber sehr bedeutendes Sprungbrett, das ihn dann am Ende zum Kartfahren und letztendlich über viele Stationen die Formel 1 geführt hat. Und der Helm, der spiegelt eben die Farben von seinem ferngesteuerten Auto damals wieder. Finde ich richtig, richtig cool. Da gibt es auch Bilder, die wir euch hier vielleicht auch einblenden. Und ist eine schöne persönliche Hommage an diese Reise, die er da durchlaufen hat. Und tatsächlich ist es jetzt aber vor allem deswegen so, weil er genau vor 15 Jahren in dieser Woche seinen Titel eben errungen hat mit diesem ferngesteuerten Auto. Also das ist wirklich sehr charmant, finde ich schön. Und vielleicht bringt es ihn ja jetzt auf die Erfolgsspur zurück, denn es hat er bitter nötig. Er sollte tunlichst vor Lando Norris ins Ziel kommen, damit er noch die Chancen auf seinen WM-Titel dieses Jahr offen halten kann.
So schaut's aus. Ja, der WM-Titel ist für George Russell mittlerweile außer Reichweite. Er kann auch mathematisch den Titel dieses Jahr nicht mehr holen. Trotzdem feiert auch er ein Jubiläum. Auch für ihn ist es der 150. Grand Prix-Start in der Formel 1. Und ja, auch er hat natürlich zu Ehren dieses Meilensteins einen Sonderhelm, natürlich eine Sonderlackierung. Viel Casino-Flair diesmal bei ihm. Und da sind auf dem Helm auch Spielkarten abgebildet, wie man es aus dem Casino kennt. Natürlich inklusive der markanten George Russell T-Pose, die kennt ihr aus dem Intro. Schönes Ding auf jeden Fall. Noch ein Pilot mit einem neuen Helm ist Esteban Ocon. Der hat einen Superheldenhelm tatsächlich. Das ist, ja, natürlich ist Las Vegas eines von mehreren Heimrennen für die Haas-Mannschaft. Sie sind ja Amerikaner und natürlich ist Marvel da auch immer ganz groß, steht auch hoch im Kurs, ja. Ist natürlich Teil der Popkultur in den USA, Superhelden-Comics. Und Esteban Ocon ist tatsächlich großer Fan von Superhelden-Geschichten. Er hatte auch schon in der Vergangenheit mal, 2023 gab es ein Deadpool-Design, 2024 Captain America und diesmal geht's Richtung Spider-Man und Venom. Das muss ich dann meinem, ja, Kleinen mal zeigen. Stimmt. Der ist nämlich riesiger Spider-Man-Fan. Der ist letztens in den Kindergarten abgezischt. Der war von oben bis unten mit Spider-Man eingekleidet. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, wem er dann in Las Vegas die Daumen drückt.
Tja, so kann man seine Fans natürlich für sich gewinnen und sich neue Zielgruppen erschließen. Ja, auch kulturell verpflanzt, aber sehr, sehr viel traditioneller ist der Helm von Yuki Tsunoda. Und das finde ich tatsächlich mit Hamiltons Helm den coolsten irgendwie. Der hat nämlich sein bekanntes Design mit dem sogenannten Kintsugi verschmolzen. Das ist eine japanische Kunst, bei der man Keramik, kaputtes Keramik, also zum Beispiel Teller oder solche Sachen, Vasen mit Gold repariert und das praktisch geschmolzenes Gold an diese Bruchstücke dann setzt und das dann zusammenfügt wieder. Und dann hast du dann so eine golddurchäderte Keramikvase zum Beispiel. Sieht sehr, sehr spektakulär aus. Und das
sollten Sie bitte mal mit dem gebrochenen Ferrari Herzen von Charles Leclerc machen.
Ja, oder vielleicht, also ist es ja auch irgendwie ganz interessant, weil auf der einen Seite soll es diese Kunst, ja, dieses Kintsugi, das soll Stärke, Belastbarkeit und Unvollkommenheit feiern. Das sind alles so Sachen, die man ja auch Yuki Tsunoda im Moment hinterher sagen kann. Also Unvollkommenheit auf jeden Fall, Belastbarkeit auch, weil den ganzen Schmubai.
Aber P3 im ersten freien Training, ja, vor Max Verstappen.
Genau,
auch Yuki ist gut,
genau,
in Form bisher.
Und vielleicht ist es ja genauso dieser moralische Weckruf sozusagen, diese Kunst jetzt zur Tugend zu machen. Und finde ich schon sehr, sehr cool. Also das hat sehr, sehr viel Bedeutung. Wahrscheinlich der bedeutendste sozusagen Helm von allen. Vielleicht gemeinsam mit Piastri. Dann schauen wir mal, Antonelli hat auch noch was und Leclerc, Dave, die sind auch ganz schick, wenn auch nicht ganz so dick auftragend, sage ich mal.
Ja, Kimi Antonelli fährt auf jeden Fall die zweite Disco-Kugel spazieren. Sein Look ist sehr chromlastig auf jeden Fall. Kommt natürlich bei Nachtrennen immer ganz cool. Schön, dass Kimi als, ja, Rookie da jetzt auch schon einsteigt in dieses Roulette der neuen Helme. Und Charles Leclerc hat auch was Schönes. Der hat eigentlich seinen Standardhelm, aber mit viel, viel Metallic tatsächlich. Und der hat da so ein paar Goldstreifen, ne, habe ich gesehen. Da steht auch Las Vegas irgendwie drauf. Sieht auf jeden Fall cool aus. Auch das sollte vielleicht Glück bringen. Mal schauen. Bisher sah es ganz gut aus. Aber damit machen wir jetzt mal einen Deckel auf die ganzen Sonderlackierungen an Autos und Helmen. Das ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Viele haben sich da was aufgespart für Las Vegas. Mal schauen.
Ja. Wem es Glück Zunoda bringt, wird sein nicht, übrigens noch für gute Zwecke versteigern. Das sollte an der Stelle nicht verschwiegen werden.
Cool.
Und
das ist gut.
Dann schauen wir mal. Vielleicht sehen wir nicht mehr in der Formel 1. Wir hoffen mal das Beste für ihn, ob das jetzt in der Formel 1 seine Zukunft ist oder nicht. Das wird sich zeigen. Und bei Mick Schumacher, und damit kommen wir zum letzten großen Thema in dieser Folge, da können wir uns sicher sein, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr nicht in der Formel 1 ist. Das wird uns alle schwer wundern. Er ist jetzt aber auch raus aus der WEC vorerst, zumindest mal bei Alpine, denn das Aus jetzt ist offiziell verkündet worden. Mick Schumacher verlässt die WEC und das Alpine-Team, für das er jetzt eine Weile gefahren ist, hat das auf Social Media...
Ja, zwei Jahre.
Zwei Jahre, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Mhm. Und das hat er jetzt auf Social Media gepostet. Er hat seinem Team für die letzten zwei Saisons gedankt, macht auch für die Zukunft ihnen, wünscht er ihnen nur das Beste. Und was er dann 2026 und damit kommende Saison machen wird, das hat er noch offen gelassen. Er hat nur geschrieben, stay tuned for 2026. Und wir wissen ja zumindest, dass er Tests gemacht hat, intensiv bei den Indycars. Und ich glaube, da würden sie ihn auch mit offenen Armen empfangen. Da wäre er vom Fleck weg ein Superstar von seinen fahrerischen taktischen Können her sicherlich auch in der Lage, wenn er beim passenden Team ist, sehr gute Ergebnisse einzufahren. Und wer weiß, vielleicht haut es dann ja hinten raus dann doch, will das fast nicht wieder aufmachen, aber mit der Formel-1-Karriere hinten raus irgendwann mal. Aber zumindest mal so nah, wie man der Formel 1 kommen kann, glaube ich, ist er dann unterwegs oder wäre er dann unterwegs, wie es eigentlich nur möglich wäre. Ne? Und es sind ja tolle Rennklassen, ne? Also sowohl die WEC mit der Hypercar-Klasse als auch eben jetzt die Indycars, das sind ja schon Dinge, da würden andere ja auch oder träumen andere 10 Leben lang und werden es nie schaffen, obwohl sie gute Fahrer sind. Also das ist schon auch aller Ehren wert.
Ja, absolut. Und aller Ehren wert ist jetzt auch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank dafür. Traditionell am Ende einer Vorschau-Episode gibt es jetzt abschließend noch unseren garantiert falschen Podiumstipp. Ihr dürft eure garantiert falschen Podiumstipps natürlich auch sehr gerne drunter posten, drunter kommentieren. Wir machen da auf Social Media, auf Instagram auch immer ein kleines Fass auf. Da ja, ratet ihr auch immer eifrig mit. Alle meistens genauso falsch wie wir. Super, finde ich nett, dass ihr uns da kein schlechtes Gewissen macht, indem er das besser macht als wir. Kommen wir ohne lange Umschweife jetzt dazu. Mein Tipp für das Rennwochenende, für den Sonntags-Grand Prix in Las Vegas lautet, Max Verstappen wird Dritter, glaube ich. Er schafft es aufs Podium, kann da aus dem Red Bull noch eine ganze Menge rausholen. Red Bull war ja ganz gut unterwegs auf Strecken mit niedrigem Abtriebsniveau. Ganz vergleichbar ist es natürlich nicht zu Monza, Baku oder so, aber geht grob in die Richtung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Max Verstappen gut aussieht. Auf Platz 2 landet meines Erachtens nach Lando Norris. Wird da im WM-Kampf auf jeden Fall seinen Vorsprung ausbauen können. Denn Platz 1 geht an Charles Leclerc. Es wird tatsächlich der Formel 1 Sieg 25 für Ferrari jetzt endlich. Wenigstens den schaffen sie. Ich hoffe es inständig auf jeden Fall. Und viele, viele Ferrari-Fans in unserer Community natürlich ebenso. Das ist mein garantiert falscher Podiumstipp. Wie lautet deiner?
Ja, es ist nicht ganz so optimistisch für Ferrari. Ich glaube doch, dass beide wirklich eine sehr gute Rolle spielen können. Ich hoffe natürlich aufs Maximum. Ja, Doppelsieg wäre natürlich auch traumhaft, aber ich sage jetzt einfach mal, Lewis Hamilton wird Dritter, George Russell Zweiter und Lando Norris Erster. Lando Norris, glaube ich, der ist einfach momentan sehr, sehr gut drauf, das Maximum wieder rausholen. Bei Mercedes kann ich mir aber auch vorstellen, dass Antonelli wieder mal ein besseres Wochenende tatsächlich hinbekommt als Russell. Also die Trainings sahen ja auch schon vielversprechend aus und er ist ja auf einem Kurs wie Las Vegas tatsächlich von der Streckencharakteristik, das kommt ihm sehr entgegen, das mag er. Da ist er sehr stark. Bei Lewis Hamilton, da kann es natürlich auch sein, dass er von Charles Leclerc, so wie bei Days Vorschau, überflügelt wird, aber ich glaube jetzt einfach mal dran, dass er es jetzt endlich mal schafft, alles zusammenbringt und dann vor ihm landet und auch jetzt endlich mal im Podium sich verdientermaßen erfährt. Also schreibt uns gerne, ob ihr das anders seht, wie ihr es seht und auch, was eure Lieblingslackierung und eure Lieblingshelme sind oder ob ihr das alles für Quatsch haltet und eigentlich nur am liebsten euch auf das Fahren und auf die Ergebnisse konzentriert. Mögen ja auch nicht alle, ne, sich da über Helme unterhalten. Aber ich finde es immer ganz faszinierend, vor allem, weil da jetzt wirklich ein paar sehr, sehr coole Background-Stories dabei waren. Bringt ja auch ein bisschen Persönlichkeit rein. In dem Sinne.
Auf jeden Fall.
Allen ein hoffentlich sehr, sehr schönes Wochenende. Einen tollen Las Vegas Grand Prix. Wir sehen uns dann Anfang nächster Woche mit den Highlights und mit den Fahrernoten. Und natürlich dann kurz nach dem Rennen und kurz nach der Quali gibt es dann auch unsere Ersteinschätzungen in Shortform auf unseren Kanälen. Also bleibt dabei, lasst ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und bis zum nächsten Mal.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dann. Ahoi.